es gibt ja auch Studien, die sagen eben, dass jede dritte Frau eine Nettorente von unter 1000 Euro erhält oder auch erhalten wird. Und das finde ich einfach total krass, sich das mal so vor Augen zu führen. Ja. Und das liegt auch viel an diesem Teilzeitthema oder an dieser Teilzeitfalle, ne, dass Frauen, nachdem sie Kinder bekommen haben, eben auch wieder schwerer in den Arbeitsalltag finden.
Herzlich willkommen zum Glowcast, dieser Sonderfolge zum Equal Pay Day. Mein Name ist Miriam Jax, ich bin die Gründerin von Jax Beautyline und ich bin Chefin von sehr, sehr, sehr vielen Frauen. Und mir ist Gleichberechtigung unter Männern und Frauen wahnsinnig wichtig, weil ich stehe jeden Tag dafür ein, dass ich Frauen empowere, dass ich halt ihnen sage, was sie wert sind, dass sie für sich einstehen dürfen. Und ich weiß nicht ganz genau, ob ihr wisst, was der Equal Pay Day überhaupt bedeutet. Die Gender Pay Gap ist nämlich am 6. März geschlossen. Das ist durchschnittlich der Tag, bis zu dem Frauen im Verhältnis zu Männern weniger verdienen bzw. unentgeltlich sogar arbeiten. Das sind im Schnitt 18% weniger als das, was ein Mann im Jahr verdient. Und das liegt natürlich größtenteils daran, dass Frauen noch viel mehr in so sozialen Jobs arbeiten, wie zum Beispiel Lehrerin, Pflegerin, Ärztin und so weiter. Aber selbst wenn man das mal wegnimmt und den Durchschnitt von dem, was eine Frau und ein Mann in der gleichen Position verdient, ist das im Schnitt immer noch 6% weniger. Und deswegen möchte ich auch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es auch wirklich an uns Frauen liegt, dafür einzustehen und zu achten, worum es hier geht. Und dass wir halt einfach auch immer wieder mutig vorangehen und Dinge verändern wollen. Ich möchte euch heute mit einer ganz tollen Gästin Mut machen, euren eigenen finanziellen Weg zu gehen. Und dafür habe ich mir Diana zu Löwen eingeladen, denn ich finde es so bewundernswert, dass sie als Influencerin vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren mit den Themen Beauty und Fashion angefangen hat und sich jetzt aber mittlerweile richtig zu einer Finanzexpertin und Business-Influencerin etabliert und hochgearbeitet hat und öffentlich darüber spricht, wie sie Geld beiseite legt, was zum Beispiel eben auch die Gender Pay Gap ist, wie man ein Depot eröffnet und so weiter und so fort. Sie spricht auch viel über die Rentenlücke, wie wichtig es ist, dass wir auch schon in jungen Jahren anfangen, darüber nachzudenken, was im Alter alles auf uns zukommt. Denn auch im Alter gibt es da so einige Gaps, nämlich auch als Frau bekommen wir im Durchschnitt 30% weniger Rente als die Männer. Ich finde das einfach total absurd und finde es so wichtig, dass wir heute nochmal darüber sprechen und ihr vielleicht das ein oder andere für euch daraus mitnehmen könnt. Deswegen ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Liebe Diana, wie schön, dass du da bist. Ich fühle mich wirklich wahnsinnig geehrt, dass du in meinen Glowcast kommst, weil ich folge dir wirklich gefühlt schon seit 100 Jahren. Ich glaube, seitdem du ganz klein bist. Yeah. Du bist ja so ein Urgestein in der Social-Media-Szene, oder? Du hast echt jung gestartet. Magst du einmal vielleicht so für den Einstieg einmal so erzählen, was so deine Reise bisher war?
Ja, also ich glaube, ich bin jetzt gerade so an diesem Schnittpunkt angekommen, wo ich mehr mein Leben schon mit Social Media verbracht habe als ohne. Ja. Also ich habe wirklich so mit 14 angefangen. Jetzt bin ich 28, werde dieses Jahr 29. Und damals war es wirklich so für mich einfach ein Hobby. Also ich komme aus so einem kleinen Dorf und fand es eben total toll, dass man sich mit Blogs, Fotos, Videos einfach total kreativ ausleben konnte. Und damals dachte ich aber irgendwie, ja, ich bin ein Mädchen, ich kann mich halt irgendwie nur mit Mode befassen oder mit Schminken quasi. Und habe dann erstmal angefangen, ganz viel diesen Beauty-Gurus zu folgen aus den USA und habe dann eben meinen YouTube-Kanal gestartet und bin dann eigentlich auch immer mehr mit Social Media erwachsen geworden, habe dann BWL studiert und habe die Leute halt auch immer mehr so bei meinem Leben mitgenommen. Und irgendwann habe ich dann halt auch gemerkt, okay, ich will gar nicht nur über Beauty und Mode reden, vor allem, weil das irgendwie was ist. Natürlich interessiert mich das, aber es ist nicht das, was mich jeden Tag so begeistert. Und zum Glück habe ich auch in meinem Studium immer mehr inspirierende Leute kennengelernt, vor allem viele Gründerinnen, und habe dann eben auch angefangen, mehr über Startups oder Finanzen zu reden. Und das ist jetzt so das, was ich seit, ja, 2-3 Jahren, würde ich sagen, auch mehr und mehr mache, weil ich da auch mehr den Mut gefunden habe, über solche Themen zu reden.
Mhm. Magst du einmal so nochmal so mehr ins Detail gehen? Aus welcher Region in Deutschland kommst du und was für Verhältnissen bist du aufgewachsen? Und vor allem, was mich halt so wahnsinnig interessiert, so wie bist du aufgewachsen, mit was für Eltern? Weil woher kommt dieser krasse Business Drive und diese... Weil man muss ja schon sagen, du hast jetzt 1,2 Millionen Follower auf alleine Instagram. Du bist Top Voice auf LinkedIn. Du bist so erfolgreich in so vielen Sparten und dazu bist du so bodenständig und so cool geblieben. Es macht mir immer wahnsinnig viel Spaß, so dir zu folgen. Und ich würde total gerne erfahren, so was ist so der Background? Woher kommt das?
Also meine Eltern sind so klassische Beamte. Also mein Papa war so beim Finanzamt, meine Mom bei der Postbank. Und die haben mir eigentlich auch immer so mitgegeben, man muss sein Geld sparen, und waren natürlich auch immer so sehr bodenständig und hatten halt auch so dieses, ich würde mal sagen, klassische Leben, was man halt so in Deutschland auch kennt. Also ne, man wohnt auf dem Dorf, man hat irgendwie ein Haus, das zahlt man eigentlich sein Leben lang ab und macht dann vielleicht einmal im Jahr irgendwie mit dem Auto so einen Urlaub ans Meer. So, das sind so die klassischen Dinge. Und meine Eltern, würde ich sagen, die haben mich schon immer so sehr unterstützt bei allem, aber die waren jetzt nie so Vorbilder für mich. Mhm. Also ohne, dass das jetzt negativ klingt. Ich fand das immer total toll, dass sich meine Eltern, die haben sich auch sehr für mich eingesetzt, dass ich irgendwie mich gut weiterbilden konnte. Also haben mir auch schon sehr früh ermöglicht, zum Beispiel einen Englischkurs zu machen, schon in der Grundschule. Damals war das ja irgendwie noch nicht so ein Ding, dass man schon irgendwie in internationalen Kindergarten gegangen ist oder so, gerade auf dem Dorf. Und ich habe aber dann erst so richtig im Studium und durch Social Media so meine eigentlichen Vorbilder entdeckt. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was mich eigentlich so jahrelang inspiriert hat und angetrieben hat. Also diese Vorbilder, oder auch im Studium habe ich dann mehr und mehr Mentoren gehabt, die mir dann aus ihrer beruflichen Perspektive ganz viel mitgegeben haben, die auch schon ein bisschen älter waren. Und ich glaube, das ist so das, wo ich dann mehr und mehr diesen Business Drive herbekommen habe. Mhm. Also gar nicht so von meinem Elternhaus aus, sondern eher wirklich so durch mein Studium und vor allem auch durch Mentorinnen. Und das finde ich eigentlich auch total cool und wichtig, weil heutzutage kann man da schon auch nochmal einen anderen Zugang zu Business-Themen bekommen. Auf der einen Seite wirklich durch Social Media und wenn man sich vernetzt, ne, wenn man andere Leute auch kennenlernt und die dann auch mal aktiv anspricht.
Mhm. Ja, jetzt finde ich auch gerade, ist natürlich auch ein sehr krasser, großer Umbruch, dass plötzlich Finanzen ja auch sexy werden. Ne? Mhm. Und du hast ja vorhin selber so schön gesagt, so ich war halt ein Mädchen und dachte, ich kann nur mich mit Mode und Beauty befassen. Ja? Und das hast du ja viele Jahre auch sehr, sehr, sehr erfolgreich gemacht. Mich würden halt zwei Dinge noch interessieren. Was glaubst du, ist dein Business-Geheimnis gewesen, warum es bei dir funktioniert hat und bei anderen nicht? Mhm. Also es haben ja viele nebst dir halt auch schon angefangen. Du bist sehr schnell sehr groß geworden damit. Und zum anderen, wer waren denn deine Vorbilder? Mhm. Also wo hast du dir denn dann auch die Inspiration dafür geholt, so erfolgreich zu werden?
Ja, also ich glaube, was bei mir ganz wichtig war, war diese Konsistenz, dass ich nie aufgehört habe oder so unregelmäßig Content gemacht habe. Ich habe schon immer, gerade auch zu den YouTube-Zeiten oder auch jetzt mit Instagram, dass ich mir schon auch immer sehr Gedanken gemacht habe, was interessiert überhaupt meine Community? Also welche Themen sind für die relevant? Auch gerade so dieses Thema Tentpoling nennt sich das, ne, dass man überlegt, okay, bald ist irgendwie Weltfrauentag oder eine Equal Pay Day, und auch zu diesen Themen mal Inhalte zu machen und auch wirklich die Leute fragen, was sind denn so deren Hürden und wie kann man denen vielleicht auch mit Content weiterhelfen. Also das ist das, was ich dann sehr schnell gemerkt habe, und auch da dieses Vernetzen mit anderen. Also ich habe schon immer sehr viel auch mit anderen Creatoren gemacht und mich immer vernetzt, ausgetauscht, weil ich finde, ne, das heißt ja nicht umsonst Social Media, das ist auch irgendwie total schön, wenn man mit anderen Creatoren gemeinsam Content macht. Und das hat mich, glaube ich, auch immer vorangebracht, würde ich sagen. Und aber auch, dass ich, glaube ich, inhaltlich immer so mitgewachsen bin mit meiner Community. Also das war mir auch wichtig, dass man das Gefühl hat, die Leute merken, dass mir die Themen wirklich noch am Herzen liegen. Also wenn ich, glaube ich, jetzt jahrelang mich nur mit Outfits befasst hätte und irgendwann gemerkt hätte, das interessiert mich vielleicht gar nicht mehr. Oder ich weiß auch, ich war dann auch mal an so einem Punkt, wo ich dachte, ich will gar nicht so viel besitzen. Ich will gar nicht so viele Klamotten shoppen und haben und den Leuten immer irgendwie neue Sachen zeigen, wenn ich selber nur schwarz trage, so gefühlt. Dann war mir das irgendwie wichtig, auch meine Inhalte so ein bisschen anzupassen, dass ich auch weiterhin glücklich bleibe und dass ich auch mit meinen Inhalten immer ein bisschen auch noch was Neues selbst lernen kann.
Also würdest du schon zusammengefasst sagen, du bist dir einfach immer sehr treu geblieben und hast aber nicht nur auf dich selber gehört, sondern du hast auch deine Community gehört und Stimmen, also wirklich ja auch mit denen, du bist viel mit denen im Austausch gewesen, hast dich dafür interessiert. Was mich noch vielleicht so ein bisschen wundert, ist, wenn natürlich eine sehr große Community dir folgt wegen Mode- und Beauty-Tipps und man dann plötzlich halt wirklich so einen Switch macht zum Business-Influencer und dann natürlich auch viele Themen, Finanzen und so weiter. Hast du das irgendwie in der Followerschaft gemerkt, dass da auch viele Leute abgesprungen sind oder auch vielleicht viele Leute dazugekommen sind?
Also ich würde sagen, klar, es gibt immer mal Leute, die dann abspringen, die das vielleicht nicht so interessiert, aber es kamen eher Leute dazu, weil das dann einfach auch für viele so ein bisschen spannender wurde und sagen wir auch das Thema Finanzen, da denkt man ja auch so, okay, das ist vielleicht irgendwie was, was auch vielen Angst macht oder was auch ein bisschen oberflächlich wirken kann, aber eigentlich ist es ja so wichtig und jeder befasst sich ja mit dem Thema Finanzen, auch manchmal natürlich unterschwellig, aber Geld bestimmt natürlich auch unseren Alltag jeden Tag. Und ich habe da auch immer versucht, das dann nicht zu spezifisch immer zu machen, sondern habe ja auch viel über so allgemeine Themen gesprochen. Also das Thema Finanzen in der Beziehung zum Beispiel oder auch das Thema Ehevertrag. Wie teilt man seine Finanzen auf, wirklich, wenn man mit jemandem zusammen wohnt? Mhm. Und so Sachen, das sind dann so ein bisschen diese alltäglichen Berührungspunkte, in der Hoffnung, dass dann die Leute vielleicht auch mehr und mehr sich mit dem Thema Börse zum Beispiel befassen wollen. Mhm.
Wann fing das denn bei dir genau an, dass du plötzlich so Interesse daran gefunden hast oder dass du plötzlich gemerkt hast, boah, diese ganze Thematik Finanzen reizt mich voll und auch Investments, du hast ja Raw Ventures, ne, ist deine Firma, hast du gegründet, bist mittlerweile in 11 Startups investiert. Magst du noch mal einmal so ein bisschen dazu erzählen, wie kam das alles und wie, also du hast jetzt heute ganz, ganz viele Anlagethemen, du sprichst darüber, du berichtest regelmäßig, machst jetzt auch mit der Doro Metasch, ne, zusammen den Immobilienworkshop, wie kann man, ne, mit wenig Kapital eigene Immobilien aufbauen, also du machst unfassbar viel, aber das ist ja jetzt auch mit der Zeit gewachsen, das war ja nicht von heute auf morgen alles da. Kannst du uns einmal noch so daran teilhaben lassen?
Also bei mir war es wirklich so, dass ich natürlich das Glück hatte, schon relativ früh durch Social Media auch Geld zu verdienen und auch mehr, als ich, sagen wir so, gebraucht habe. Also ich hatte auch damals so diesen Deal mit meinen Eltern, dass meine Eltern mir meine Wohnung damals in Köln bezahlt haben. Die hat damals so 410 Euro warm gekostet, ne, für eine ganze Wohnung, also so 36 Quadratmeter, genau. Und ich bezahle quasi den Rest, ich bezahle so meine ganzen anderen Kosten. Und das hat damals dann schon sehr gut irgendwie geklappt, dass ich mich irgendwie selbst finanzieren konnte, sobald ich ausgezogen bin. Und habe dann eben auch immer mehr Geld verdient, aber hatte halt immer noch meinen Studierenden-Lifestyle, hatte eben immer noch meine kleine Wohnung und konnte so gut eben auch sparen. Und dann habe ich das erste Mal angefangen, mich auch mit dem Thema Börse zu befassen. Ich glaube, das ist auch für viele das, was so am einfachsten ist, auch vor allem jetzt durch die Neo-Broker, die es gibt. Mhm. Damals bin ich halt noch zu meiner Hausbank gegangen, habe da, würde ich sagen, auch so ein paar Fails gehabt, ne, dass man so denkt, man hat so einen Bankberater, dem man irgendwie alles anvertraut. Genau, aber das sind ja auch irgendwie Bankverkäufer, die einem gewisse Produkte verkaufen wollen. Habe da dann auch viele Sachen vielleicht, ich würde jetzt nicht sagen komplett falsch gemacht, aber ich war damit einfach nicht zufrieden, sozusagen mit der Performance und mit den Produkten, die sie mir empfohlen haben, gerade bei so Fonds, die einem empfohlen werden, hat man ja auch andauernd Managementgebühren, die man zahlt. Und dann dachte ich, ich will das jetzt selber in die Hand nehmen und habe dann angefangen, selber an der Börse zu investieren, viel in Alltagsaktien, sagen wir so. Und es ist ja auch so ein gängiger Begriff, dass man eigentlich mal so ein bisschen vielleicht hier rumguckt oder man sieht so, okay, jeder hat ein Apple-Smartphone oder sehr viele Menschen oder man benutzt immer die und die Produkte, die Leute auf Social Media hypen gerade das und das. Und Da bin ich so ein bisschen naiv rangegangen, aber habe ganz gute Erfahrungen gemacht und habe das dann Stück für Stück ausgeweitet, auch mehr mit ETFs und so weiter. Und dann auch eben das Thema Startups. Da bin ich dann wirklich durch einen Mentor zugekommen. Der hat mich dann mit der Gründerin von Femtasy vernetzt. Das war so mein erstes Investment. Und das hat mich eben total motiviert, weil ich irgendwie dachte, ja, Geld soll ja auch immer im Umlauf sein. Und es ist ja, wenn ich das gerade nicht gebrauchen kann, dann will ich das vielleicht anderen Leuten geben, die damit was machen können. Und ja, und dann fand ich das eben so spannend, immer Gründerin auf dieser Reise zu begleiten, dass ich gesagt habe, irgendwie möchte ich das mehr machen und vor allem auch mehr Frauen unterstützen oder Themen, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie wichtig. Das brauchen wir vielleicht in Deutschland oder brauchen wir generell.
Und vielleicht einmal noch die Frage ganz kurz zu der Thematik, wie alt warst du da ungefähr? Ja. Weil du hast gesagt, du bist ausgezogen und hattest diese kleine Wohnung in Köln. Können wir uns einmal, so nur damit man sich das so überhaupt mal vorstellen kann, was hast du in diesem Zeitpunkt verdient? Wie alt warst du da? Ja. So, weil ich glaube, was ich auch nochmal ganz, ganz spannend finde und auch an dieser Stelle auch nochmal wirklich an diesen Appell an alle Frauen da draußen, die wirklich auch noch so in den Startlöchern stehen, jetzt so die ersten Investments zu tätigen. Dieses, was du gerade gesagt hast, ich glaube, da sind wirklich so viele schon reingefallen. Wir gehen zur Bank und oder wie ich damals, ich habe einen Kredit aufgenommen und der war dann gekoppelt mit einem Bausparvertrag. Sie haben den Kredit nicht gegeben. Es kam wirklich ein extra Berater rein und dann hat der Banker mir gesagt, so ja, also Frau Jax, wenn Sie den Kredit haben wollen, dann müssen Sie hier den Bausparvertrag abschließen.
Verrückt.
Wirklich verrückt. Und ich habe einfach gedacht, ja, okay, das gehört dazu, dass ich einen Kredit bekomme, muss ich diesen Bausparvertrag machen. Und es war natürlich genau, wie du gesagt hast, ich habe einfach nur Gebühren über Gebühren bezahlt und bin letztendlich damit plus minus null rausgegangen, immerhin. Ja. Aber auch das. Aber sag doch einmal noch mal ganz kurz so, ne, weil wie alt warst du da? Wie hast du da so gestartet?
Also da war ich, glaube ich, 19. Ich konnte halt so mit 18 dann mein Gewerbe quasi gründen. Da war ich dann noch in der Schule und mit 19 bin ich dann eben von zu Hause ausgezogen und habe das dann so Stück für Stück immer gemacht, dass ich mich halt eben mit meinen Finanzen so mehr befasst habe. Und mein erstes Startup-Investment, da war ich dann so, ich glaube 21, 22, als das war. Und damals, ich bin ja eben noch immer, teilweise ist mein Einkommen ja auch sehr unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Firmen ich gerade arbeite oder welche Projekte ich gerade realisiere. Ne, das kann man natürlich nicht immer ganz genau planen, aber damals war es eben auch so, dass man dann mal so eine Kampagne hat und hat dann vielleicht mal damit irgendwie 5 oder 10.000 Euro verdient, was natürlich schon super viel
viel Geld war gerade in dem
für
Alter.
So einen jungen für so einen jungen Menschen und das konnte ich dann eben quasi direkt anlegen oder natürlich immer noch für die Steuer was zurücklegen, aber einen Teil dann eben auch anlegen. Und das war für mich eben schon total verrückt auch, dass ich da so viele Möglichkeiten hatte. Aber ich war auch nie so jemand, klar, ich habe mir so einmal zu meinem Bachelorabschluss eine Chanel-Tasche gekauft.
Die aber ja auch eine Anlage ist.
Genau, aber leider wurde die geklaut. Das ist ein anderes Thema. Aber sonst habe ich gar nicht so ein Bedürfnis immer gehabt, auch so, ich weiß nicht, krasse Luxusurlaube zu machen oder jetzt viele Markensachen so zu besitzen. Das war irgendwie dann bei mir irgendwann gar nicht mehr so ein Thema, weil ich auch so gemerkt habe manchmal, dass diese Welt, auch was man auf Social Media sieht, es sieht oft total schön aus, aber guckt man sich es genauer an, ist es vielleicht gar nicht so schön, wie es gezeigt wird.
Und vor allem, man weiß halt eben überhaupt nicht, was dann dahinter steckt. Ne? Nur weil man halt top gestylt ist und einen schönen Urlaub fährt, kann es der Person ja auch schlecht gehen. Also ich finde den Ansatz von dir eigentlich total schön, dass du da halt eben so bodenständig geblieben bist und gesagt hast, okay, wie kann ich jetzt hier irgendwie mein Geld arbeiten lassen für mich. Aber was ich auch echt toll bei dir finde, ist, dass du ja gerade auch jüngeren Menschen einfach auch zeigst, ne, dass es total Spaß machen kann, was es für Möglichkeiten gibt und so weiter. Jetzt bist du da mit so einer, mit so viel Mut und Begeisterung für Finanzen quasi irgendwie mehr oder weniger gesegnet. Aber es gibt ja unfassbar viele Menschen und vor allem speziell Frauen, weil darüber wollen wir jetzt gleich nochmal sprechen, über den Equal Pay Day. Was bedeutet das überhaupt? Die einfach nicht, also gar kein Interesse an Finanzen, an Zahlen, Geld ist ein totales Tabuthema. Ne? Man spricht nicht über Geld. Geld, ne, bedeutet Stress und so weiter. wie motivierst du andere Menschen, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was zum Beispiel auch, ja, ne, auch aufzuklären, was ist die Rentenlücke?
Ja.
Na, worüber müsst ihr euch Gedanken machen, auch jetzt, wenn ihr euch eine Chanel-Handtasche kauft?
Also ich glaube, das Allerwichtigste finde ich erstmal wirklich über Geld sprechen. Schon alleine im Freundeskreis macht das wirklich auch mal viel aus, ne, selbst über Gehälter zu sprechen. Wie viel legen andere zurück? Was haben die für eine Sparrate? Oder wie teilen die auch in der Beziehung vielleicht die Finanzen auf? Weil das sind auch so diese Kleinigkeiten, die dann doch irgendwie super viel ausmachen. Also ich hatte auch letztens mal ein Reel gepostet, auch zum Thema Jobwechsel, wie viel das auch ausmachen kann, wenn man vielleicht wirklich mal sagt, okay, ich bin jetzt schon seit 5 Jahren im gleichen Unternehmen und habe das Gefühl, ich komme nicht mehr weiter, aber ich bin irgendwie meinem Arbeitgeber loyal. Am Ende dankt einem halt dafür niemand, wenn man dann vielleicht eben nicht so viel auch noch zusätzlich investieren kann, um für sich selber, für die Rente auch vorzusorgen. Und da finde ich es eben ganz wichtig, deswegen mit anderen zu sprechen, weil man dann manchmal merkt, oh krass, irgendwie habe ich vielleicht da was verpasst, wie die anderen verhandelt haben, wie die anderen vielleicht auch ihren Job aussuchen. Und dann finde ich es ganz wichtig, einfach so mal ins Machen zu kommen. Ich glaube, man schiebt es auch immer viel vor sich auf. Ich dachte auch früher immer, man muss so jeden Tag die Börsennews verfolgen, um an der Börse investieren zu können. Aber das stimmt ja gar nicht. Gerade wenn man eben so eine langfristige Strategie hat, vor allem auch mit ETFs, da kann man einen Sparplan machen und musst du eigentlich nicht jedes Jahr reingucken oder nicht jeden Monat. Vielleicht, ich weiß nicht, ich gucke vielleicht alle so 2-3 Monate immer mal rein. Oder manchmal passe ich natürlich mein Portfolio ein bisschen an, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt jeden Tag reingucke oder wo ich dran denke, oh, wie steht jetzt heute diese Aktie? Weil ich das langfristig mache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das geht halt nur, indem man mal klein anfängt. Man kann ja schon selbst mit 5 Euro einen ETF-Sparplan machen und muss einmal vielleicht googeln, was sind so bekannte ETFs, was sind ETFs, die viele vielleicht hier in Deutschland nutzen oder generell, welche sind sehr breit gestreut. Und dann geht's eigentlich schon los.
Ja, du hast vorhin einmal Neo Brokers erwähnt. Kannst du einmal darauf eingehen, weil ich glaube, dass einfach auch viele Frauen wieder zuhören, die sagen, oh, was sind denn Neo Brokers oder wie legst du überhaupt in Aktien und ETFs an?
Genau, also Neo Broker, das sind einfach zum Beispiel wie Trade Republic, das nutze ich oder mit denen arbeite ich auch. Was da halt das Gute ist sozusagen, dass man wirklich natürlich eine App hat, also es ist sehr leicht zugänglich über das Smartphone und man hat auch zum Beispiel Fractional Shares, so heißt das. Bei größeren Banken, da muss man wirklich eine Aktie kaufen oder 2 Aktien und bei den Neo-Brokern kann man halt auch sagen, ich kaufe jetzt so eine halbe Apple-Aktie, weil die kann ich mir halt leisten oder ich kaufe jetzt nur für 100 Euro Anteile an Apple. Das macht es so ein bisschen leichter, gerade beim Thema Aktien und die sind auch sehr günstig in den Gebühren und zum Beispiel kann man eben schon mit, ich glaube mit 1 Euro schon oder auch mit 5 Euro einen ETF-Sparplan machen. Und bei ETFs, ich finde das immer ein ganz guter Vergleich. Ein ETF ist für mich wie so ein Strauß Blumen. Also man hat ganz, ganz viele Blumen, zum Beispiel in einem ETF wie dem MSCI World oder den S&P 500, der ist sehr USA-lastig, sind zum Beispiel 500 Blumen drin oder über 1000. Und wenn da jetzt mal eine verwelkt, dann ist es nicht so schlimm, weil ganz viele andere Blumen halt noch weiter blühen. Wenn man jetzt nur eine Aktie kauft, was jetzt so eine Blume ist und die jetzt am Welken ist und ins Minus geht, ist das natürlich ein bisschen blöder für dein Portfolio. Deswegen sind halt ETFs auch so toll und super auch für Anfängerinnen geeignet. Und die bilden halt einen Index ab. Das heißt, man hat da keine Gebühren wie so Fondsmanagerin, wie man das jetzt von den Banken kennt, die sagen, ich weiß, welche Aktien ich in diesen Fonds tue und das kostet halt Geld. Und da gibt es ganz viele Studien, die auch sagen, dass ETFs langfristig diese Fonds auch outperformen und halt günstiger sind.
Ja.
Also
für jemand, der jetzt so sich überhaupt nicht daran traut, ja, also wirklich so auch sagt so, oh Gott, ja, das hört sich jetzt total easy an, aber ich hätte total Angst, ich wüsste gar nicht, ich kann das jetzt nicht einfach nur googeln. Hast du da quasi auch Empfehlungen? Gibt es da also Finanzberater, irgendwas, was du auch sagst oder was du auch selber anbietest, oder wo man sagt, schaut mal auf meinem Account vorbei, da erkläre ich das regelmäßig oder sowas? Weil ich glaube halt einfach, also ich bin jetzt zum Beispiel, ich mache Scalable, das ist wahrscheinlich genau. Das
gleich genau. wie Trade yeah. Republic. Yeah. Ne? Aber ne, dass man sich halt einfach bei solchen Sachen einfach mal informiert, wie funktioniert das? Und gibt es da yeah. aus deiner Sicht Menschen, die einen auch so ein bisschen damit an die Hand nehmen und das auch miterklären mhm. und richtig zeigen? Also, weil gerade eben auch für jüngere Menschen, die sagen so, ja, ich habe jetzt vielleicht 50 Euro im Monat, die ich beiseite legen kann. Und ich habe so Angst, da irgendwas yeah. falsch zu machen.
Also ich habe auf der einen Seite auf meiner Website habe ich so einen kostenlosen Guide, so ein PDF, wo man nochmal so ganz viele Infos findet, was man auch irgendwie beachten muss, wie man das versteuert, aber auch eben wie man ein Depot eröffnet bei einem Broker. Mir ist es halt schon auch wichtig, dass man das eher kostenlosen Zugang hat, weil ich immer denke, wenn jetzt jemand 1000 Euro für einen Kurs ausgibt, dann hätte das ja auch investieren können. Ne? Mhm. Also das ist ja auch schon, das macht ja schon viel aus, wenn man da mal 1000 Euro investieren kann. Ansonsten bin ich auch ein riesen Fan von Finanzfluss. Also der Thomas und sein Team, die machen das wirklich toll. Die haben eigentlich zu jedem Thema Videos auf YouTube ganz ausführlich erklärt. Die haben auch eine super Website und es ist, wie gesagt, auch alles kostenlos zugänglich. Und ich glaube, man kann natürlich überlegen, ob man mal mit Finanzberatern arbeitet, aber man sollte da halt immer im Hinterkopf behalten, dass die auch nicht immer unabhängig sind. Dass man das vielleicht wirklich nur so als ersten Anschub mal hat. Oder deswegen finde ich es halt auch eher toll, mit anderen darüber zu reden und vielleicht mit anderen Freundinnen zu sprechen. Vielleicht hat man schon eine Freundin im Bekanntenkreis, die auch schon ein paar Jahre investiert, dass man einfach da sich mal Tipps holt und dann ins Tun kommt. Weil man macht immer mal Fehler, ne? Aber wenn man wirklich dann Leute fragen kann und einfach ins Machen kommt, ist es immer besser als das paar Jahre aufschieben oder dann, wie gesagt, für 5000 Euro, 1000 Euro so einen Kurs buchen und dann vielleicht auch Fehler zu machen.
Ja. Ich unterbreche ganz kurz diese Folge für ein tolles Angebot. Als Neukundin von Jack's Beautyline erhaltet ihr mit dem Code GLOWCAST10 bei eurem ersten Einkauf bei Jack's Beautyline 10% Rabatt auf alle Produkte. Ausgenommen davon sind nur Sets und bereits rabattierte Produkte. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Warum liegt es dir eigentlich so am Herzen, darüber aufzuklären? Und du hast jetzt auch gerade noch den Post über den Equal Pay Day auf LinkedIn gepostet. Mhm. So bin ich ja darauf aufmerksam geworden, dass ich gesagt habe, wir müssen unbedingt eine Folge dazu machen, weil ich es auch so inhaltlich so on the point fand und auch so, ne, du machst es sehr, sehr leicht verständlich alles. Aber ich frage mich halt auch häufig so, was treibt dich an? Mhm. Also was ist es, warum ist dir das so wichtig, über Finanzen auch aufzuklären? Oder was hat auch Geld für eine Bedeutung für dich?
Also ich glaube, auf der einen Seite hat mir meine Mom auch immer so mitgegeben, dass man finanziell unabhängig sein soll. Das ist ja auch wirklich so, dass das Frauen unglaublich viel Freiheit schenkt. Also ne, wenn man dann vielleicht doch mal überlegt, sich zu trennen, wie viele Frauen sagen dann, ja, ich habe aber jahrelang zurückgesteckt für meinen Partner und dann hat man eben keine finanziellen Ressourcen, man hat eben seine Karriere zurückgehalten und das würde ich gerne Frauen einfach bewusst machen, wie schön das auch sein kann, selber seine Finanzen und seine eigene Freiheit zu haben oder das im Griff zu haben und auch sich irgendwie in den Vordergrund zu stellen, ist natürlich für mich jetzt auch ein bisschen leichter gesagt. So, du kannst vielleicht dann auch mal sagen, wenn man Kinder hat, dann ist es auch ein bisschen schwieriger, aber dass man halt auch darüber spricht. Und ich glaube, bei mir persönlich ist es einfach, dass ich so denke, ich will einfach frei sein. Ich will einfach eine unabhängige Frau sein und will einfach mir meine Träume so verwirklichen können. Und ich habe so viele eben auch in meinem Bekanntenkreis oder ich komme ja eben auch aus so einem kleinen Dorf. Bei Hessen, also in Hessen. Genau, bei Frankfurt, wo ich halt immer noch manche sehe, die mir dann auch so schreiben, toll, dass du so mutig warst. Ich habe mich halt damals irgendwie nie getraut, so aus unserem Dorf da mal so den Schritt rauszuwagen. Natürlich hatte ich auch auf der einen Seite, vielleicht würden jetzt manche sagen, Glück, ne, dass ich schon so lange Social Media gemacht habe und mir das dann auch leisten konnte. Auf der anderen Seite habe ich ja auch wirklich, seitdem ich 14 bin, unterbewusst dafür gearbeitet. Also eine Zeit lang, oder die ersten 4 Jahre, habe ich ja auch gar kein Geld damit verdient. Ich fand es einfach nur spannend und es war ein tolles Hobby. Ich finde aber, man sieht schon auch gerade durch Social Media, was für eine Macht das auch haben kann. Und wenn man da irgendwie sichtbar wird, wie viele Chancen man sich dann auch dadurch eröffnen kann.
Ja, Und da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam, dass mir das auch schon immer sehr, sehr wichtig war, dass ich unabhängig bin, dass ich unabhängig bleibe, dass ich eben auch meine Wünsche und Träume so verwirklichen kann, wie ich das möchte. Und was mir dabei auch so direkt eingefallen ist, worüber so selten auch gesprochen wird, ist halt eben auch, du hast gerade so schön gesagt, so ja, bei mir ist das noch anders, ich habe noch keine Kinder, ja. Wie ist es bei dir? Oft ist es ja auch so ein wirklich so ein altes Denken, ne, dass man unbedingt ein gemeinsames Konto haben muss, dass alles zusammengekauft wird, dass immer alles so. Und das ist zum Beispiel bei uns gar nicht so. Also wir haben komplett getrennte Konten. Wir machen beide komplett, also Christian und ich, unsere Finanzen komplett selber. Weil ich eben auch für mich immer schon gesagt habe, ich möchte überhaupt niemals an den Punkt kommen, wo ich mich rechtfertigen muss dafür, was ich mir leiste, was ich mir gönnen möchte, was aber auch zum Beispiel, worin ich investieren möchte. Ja, und ich glaube, diese Unabhängigkeit, da bin ich sehr dankbar für, ne, dass ich das halt eben so habe. Aber vielleicht kannst du auch da nochmal so ein bisschen deine Meinung zu sagen, weil gerade auch, wenn wir zu dem Punkt Gender Pay Gap kommen, ja, also diese Thematik, ne, dass man als gerade Mutter oft halt zurücksteckt, dann ist mit den Kindern zu Hause, man macht sich eigentlich so überhaupt nicht in dem Moment, man ist so im Babyglück, man macht sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, was das halt eben auch dann hinterher für die Rente bedeutet. Und was sind denn so aus deiner Sicht so deine Empfehlung, was jetzt die zukünftigen Generationen da einfach auch deutlich besser machen können?
Also ich glaube, ganz wichtig ist es da, mit einem Partner sehr ehrlich drüber zu sprechen und auch dann zu erkennen, ne, die Person, die zu Hause ist, die hat ja trotzdem Arbeit, also ne, die leistet ja eben Care-Arbeit und die wird natürlich nicht wirklich bezahlt. Ich glaube, man kriegt einen Rentenpunkt dafür, aber auch nur begrenzt. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass man auch sagt, okay, ich bleibe jetzt hier zu Hause, du kannst eben deine Karriere weiter voranbringen. Zahl doch für mich einen Teil in die Rentenkasse ein oder zahl eben für mich was in ETFs oder in Aktien ein, damit ich langfristig eben auch noch abgesichert bin und damit meine Care-Arbeit quasi auch ja einen Wert bekommt. Also das finde ich ganz wichtig und auch dann die Finanzen wirklich ja fair aufteilen. Also ne, du hast es auch gesagt, sozusagen getrennte Konten finde ich auch total gut und dann eben so ein Gemeinschaftskonto,
genau,
ne?
Genau.
Wo man dann sagt, okay, wir machen ein Gemeinschaftskonto und dann finde ich es aber auch wichtig, dass die Person, die halt mehr verdient, zum Beispiel auch mehr darauf einzahlt, kommt natürlich auch an bis zu so einem gewissen Grad oder so, vielleicht auch wie unterschiedlich natürlich die Einkommen sind, aber dass man das nicht so hat, ich sehe das auch bei so ein paar Paaren in meinem Bekanntenkreis, wo dann die Frau doch sagt, ah nee, ich will aber trotzdem genauso viel mitleisten, aber ich kann das eigentlich gar nicht und dann belastet die sich natürlich viel höher, dass man da auch so ehrlich mit sich selber ist und auch sagt, okay, mein Partner, wie gesagt, der hatte vielleicht jetzt, musste nicht länger zurückstecken, weil der keine Kinder oder wie sagt man, weil der nicht Kindererziehung gemacht hat. Deswegen kann der auch mehr einzahlen, weil der konnte auch länger seine Karriere voranbringen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man da das zum Beispiel so prozentual irgendwie regelt, dass es sich einfach fair anfühlt.
Ja, und ich finde auch einfach das offene und ehrliche darüber sprechen. Also da haben wir auch vorhin im Vorfeld ja schon einmal kurz drüber gesprochen, dass einfach auch immer viele Frauen halt eben sich sehr zurückhalten, nicht mutig sind, rauszugehen und für sich einzustehen. Ja. Und ich finde, es fängt ja in der Beziehung schon an, dass man auch hier ganz klar auch verhandelt in dem Sinne, ne? Mal kann der eine mehr, mal der andere weniger, mal irgendwie so ein bisschen dieses wirklich darüber sich auch zu unterhalten und auch das nicht beiseite zu schieben, weil das finde ich ist nämlich zum Beispiel auch etwas, was du vorhin gesagt hast, man schiebt solche Dinge so häufig so vor sich hin und dann vergeht noch ein Jahr und noch ein Jahr und dann wollten wir ja eigentlich, sondern wirklich sich auch da Zeit für zu nehmen und zu sagen, es muss einfach diesen Punkt in der Woche oder meinetwegen auch nur im Monat geben, wo ich finde ganz wichtig ist, dass man einmal darüber spricht, was steht gerade an, was ist wichtig, und das halt auch offen und ehrlich zu teilen, sich da auch gegenseitig zu supporten, finde ich.
Voll.
Wollen wir einmal auf die Rentenlücke eingehen, weil ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt eben nur so beiläufig angeschnitten haben. Was sagst du dazu oder was sind so deine Themen auf deinen Kanälen? Wie erklärst du die Rentenlücke und was können wir dagegen tun?
Also die Rentenlücke ist ja eigentlich der Betrag sozusagen wie die eigentliche Rente, die man bekommt, von der erwünschten Rente abweicht. Und Was ich eigentlich da immer empfehlen würde, es gibt verschiedene Webseiten, wo man sich auch seine Rente berechnen kann. Es gibt ja auch immer einen Rentenbescheid, wenn man angestellt ist, den man da bekommt. Sich das wirklich mal genau anzugucken, ne? Da auch das nicht aufschieben und mal so zu überlegen, ist das jetzt ein Betrag, mit dem ich glücklich wäre oder zufrieden wäre, wenn ich den als Rente erhalte.
Was ist auch vor allem realistisch, ne?
Genau.
Das muss man ja auch sagen, nicht nur, was ist eine gewünschte Rente, sondern was ist ja auch realistisch.
Genau. Und dann auch nochmal zu schauen, wie kann ich denn selbst vorsorgen, dass ich eben meine Rente steigern kann. Und da gibt es auch, ich bin ein totaler Fan, das kann man auch einfach googeln, von ETF-Sparplanrechner zum Beispiel gibt es verschiedene, wo man einfach auch mal sehen kann, was potenziell passieren kann, wenn man jeden Monat 50 Euro zum Beispiel in ETFs investiert. Mhm. Diese Daten beruhen natürlich auf der Vergangenheit, aber bis jetzt, sagen wir, ist es immer weiter nach oben gegangen und es lohnt sich eben schon auch privat einfach noch zu investieren. Um quasi dieser Rentenlücke, um die so zu minimieren. Und wie gesagt, einfach mal ETF-Sparplanrechner googeln. Da finde ich, das öffnet einem ganz gut die Augen, was das auch nochmal macht, wenn man privat vorsorgt, wenn man privat einfach so ein bisschen was selbst noch in die Hand nimmt und loslegt an der Börse. Weil wie gesagt, die Rente, man ist da einfach sozusagen so festgekoppelt in diesem, ja, im System. Man bekommt halt immer nur gewisse Rentenpunkte für ein gewisses Gehalt und es wird halt auch immer schwerer, ne, weil die werden auch meistens immer wieder ein bisschen höher gesetzt, bis man einen Rentenpunkt bekommt. Das ist echt sehr harte Arbeit ist, sich so Rentenpunkte auch zu erkämpfen quasi. Und dann kann es eben sich total auch lohnen, einfach selber immer noch mal ein bisschen vorzusorgen.
Also ich glaube, man kommt ehrlich gesagt, Johanna, gar nicht drum rum. Also ich weiß nicht, wer mit seiner Rente auskommen würde. Ja. Also mit der Inflation, mit den steigenden Mieten, mit allem. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt, also ich meine Rente ist gleich, weiß ich nicht, also weit unter 1.000 Euro, die ich regulär bekommen würde. Also deswegen, das ist halt etwas, wo wir, glaube ich, ganz realistisch sein müssen. Es ist ein Muss, etwas anderes noch, irgendwo noch Geld beiseite zu legen. Und da komme ich ja auch immer wieder gerne jetzt, wo wir auch hier gerade unter Frauen sprechen, auch wieder zu dem Punkt, ja, ich meine, wie viel Geld ballern wir raus für Sachen, wo wir sagen, ach, oh, das wäre jetzt so schön, noch den, das Produkt und das und das und das und das noch zu haben. Und auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen business-schädigend für mich selber ist, weil ich ja auch weiß, wir haben hardcore viele Jax Beautyline-Fans, die sich wirklich ganz, ganz viel kaufen. Aber ich sage immer, weniger ist mehr. Kauft mit Bedacht, ne? Schaut euch wirklich tief in die Augen, selber in den Spiegel schauen, morgen beim Schminken. Brauche ich jetzt noch den 50. Lippenstift? Oder? Und es sind so viele Dinge, wo man anfangen kann, wo man sagen kann, hey, ich kann hier nachhaltiger werden. Na, auch Produkte aufzubrauchen und so weiter. Also da fängt es ja schon klein an. Aber es geht ja weiter, ne? Mit wie viele Käufe machen wir einfach aus so einem Glücksrausch, dass man jetzt plötzlich was braucht. Aber wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, was daraus werden kann, wenn man das Geld an der Börse anlegt, das ist schon Wahnsinn.
Ja, also es gibt ja auch Studien, die sagen eben, dass jede dritte Frau eine Nettorente von unter 1.000 Euro erhält oder auch erhalten wird. Und das finde ich einfach total krass, sich das mal so vor Augen zu führen. Ja. Und das liegt auch viel an diesem Teilzeitthema oder an dieser Teilzeitfalle, ne, dass Frauen, nachdem sie Kinder bekommen haben, eben auch wieder schwerer in den Arbeitsalltag finden. Da müssen wir auch als Gesellschaft natürlich auch viel tun. Und ne, was ihr gesagt habt, mit diesem offen darüber reden und auch die Finanzen, genau, ne, so selber auch mal ein Bewusstsein dafür bekommen, was brauche ich denn wirklich? Und ich bin auch voll der Fan, ich glaube, das habe ich auch wirklich so von meinen Eltern immer, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist für mich bei allem eigentlich total wichtig, wenn ich mir was kaufe, weil klar, ich gönne mir auch mal irgendwie hochwertigere Sachen, aber dann überlege ich halt immer, wie oft trage ich das? Zum Beispiel hier diese Loafers, die von Prada, die sind auch schon echt mega abgenutzt, aber die habe ich, glaube ich, jetzt schon, also
die trägst du gefühlt immer. Ja, ich sehe dich nur in den Schuhen, also es war ein gutes Investment.
Genau, und da würde ich sagen, die trage ich halt, bis die irgendwann nicht mehr gehen, aber ich habe auch keine, sagen wir, andere günstigere Alternative da gefunden, die mir jetzt gefallen hat, aber auch bei Aktien, Startups, Immobilien, bei allen Dingen gucke ich immer, wenn es jetzt Investments oder auch selbst so kleine Sachen sind, finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis fair. Weil ganz oft hat man ja auch immer so einen Hype, dass man dann wieder gar nicht so rational sich Dinge anguckt und sagt, warte mal, ist das überhaupt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?
Du hast vorhin schon ganz oft gesagt, ich hatte Vorbilder, die mich angetrieben haben. Ne? Und ich bin jetzt 40, du bist 28 und ich bin ja jetzt gerade auch dabei, in Startups zu investieren. Yeah. Na, da sind teilweise sind das auch sehr junge Menschen und ich finde es halt auch einfach immer wieder ganz toll, mein Wissen weiterzugeben. Aber auch das, dass ich sage, so boah, ich habe jetzt schon seit 20 Jahren gearbeitet und ich bin jetzt in dieser glücklichen Situation, dass ich halt eben Geld erspart habe und auch durch eben den Erfolg von Jack's Beauty Line halt einfach die Möglichkeit habe, Investments zu tätigen und auch gerade ganz, ja, das irgendwie total spannend finde, was halt eben aus dem Geld, wofür ich halt eben gearbeitet habe, auch wieder was werden kann, ne? Dass man andere jüngere Menschen auch supporten kann. Und gestern war ich eben auch auf einem Female Leadership Talk, wo es ganz stark darum geht, wie wichtig das ist, dass jung von alt und alt von jung lernt. Also sich auszutauschen, sich gegenseitig zu supporten. Wie siehst du das denn in dieser ganzen Thematik? Also Frauen sagen mir ganz häufig, boah, bei euch bei Jack's Beauty Line ist alles so harmonisch, bei uns ist immer total der Zickenterror, wenn ich irgendwie mal was fragen will oder sowas. Bei uns wird zum Beispiel auch nicht offen und transparent über Zahlen gesprochen, was Lisa und ich halt immer machen. Ja. Wie siehst du das aktuell? Also, weil das ist ja schon eine Thematik, die über alle Kanäle hinweg das Hauptproblem ist, warum es überhaupt solche Abweichungen von Gehältern gibt, weil wir einfach nicht offen und ehrlich darüber sprechen. Und ich finde, ganz häufig fängt es natürlich auch mit der älteren Generation an, die man sagt, oh Gott, bloß nicht über Geld sprechen. Ne? Ja. Also du darfst nicht sagen, was du verdienst und so weiter. Wie siehst du das?
Also ich finde es total wichtig, dass man da offen drüber spricht, dass man sich da auch irgendwie austauscht, gerade was so andere im ähnlichen Arbeitsumfeld verdienen. Es gibt ja auch verschiedene so Websites, wo man das auch nochmal nachgucken kann. Auch von der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel gibt es so eine Website. Und da kann man, sagen wir mal, so einen groben Überblick haben, aber vielleicht dann auch wirklich mal selbst bei Leuten, Leute auf LinkedIn anschreiben oder einfach so sprechen, wenn man auch offen mal vielleicht auch nach Mentorinnen sucht. Also das war besonders was mir sehr geholfen hat, auch als ich so noch im Studium war, dass ich da manchmal so Leute hatte, die einfach gesagt haben, warte mal, frag doch einfach mal um Hilfe. Mhm. Selbst das, ne, wo ich immer dachte, ah nee, ich muss das alleine hinbekommen. Mhm. Und auch dieses Vitamin B sich, sagen wir so, zu erarbeiten, so ein Netzwerk sich zu erarbeiten, das ist so wichtig, dass, ich weiß noch, im Studium wollte ich mal einmal in so einen Kurs kommen, so ein Projektmanagement-Kurs und ich kam da nicht rein, weil ich mich so sehr spät angemeldet habe und dann, das war so von der IHK und dann meinte so mein Mentor damals, hey, du kennst doch den Geschäftsführer von der IHK, schreib den doch einfach an und dann habe ich den angeschrieben und war eine halbe Stunde später kam ich einfach in diesen Kurs und ich dachte so, hä, verrückt, was wirklich so durch Vitamin B quasi dann doch manchmal geht. Das ist dann so, ja, wir haben doch noch einen Platz frei. Mhm. Und dann dachte ich aber auch so, ganz ehrlich, ich habe mir dieses Netzwerk genauso erarbeitet. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Zeit fürs Netzwerken verbracht, als jetzt ganz pünktlich oder viel zu früh diese Sachen abzugeben. Aber das ist eben auch wichtig. Und so rausgehen, auf Events gehen, sich mit Leuten auszutauschen, das ist einfach so, so wertvoll. Und auch dieses richtige Umfeld schaffen. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wahrscheinlich so ein Unternehmen zu gründen und auch so den Mut zu haben, auch mal Geld zu investieren, auszugeben, das kriegt man ja auch eher, wenn man ein Umfeld hat, weil es einen auch ermutigt oder wo man auch im engeren Freundeskreis vielleicht auch Vorbilder hat, wo man sagt, ey, was die geschafft hat, das will ich auch. Mhm. Und so ein Umfeld muss man sich aber auch aktiv suchen. Ne? Ja. Also ich hatte eine Zeit lang auch immer mal viele Leute, die immer ich will nicht sagen neidisch waren, aber die sich immer so einem so in den Weg gestellt haben, gesagt haben, nee, man braucht ja eigentlich nicht noch mehr. Und das stimmt auch, manchmal ist es ja auch gut, so ein bisschen zufrieden zu sein, aber mich macht es auch sehr glücklich, immer weiter voranzugehen und zu wissen, okay, ich will irgendwie noch das erreichen und das und habe auch jetzt ein Umfeld, die genauso sind und das gibt einem eben auch total viel.
Also sich auszutauschen, ne, zu erfragen, mutig zu sein. Und was ich immer wieder sage, sprechenden Menschen wird geholfen. Ne? Ja. Also dieses einfach raus damit, ja, und auch wirklich was zu sagen und zu erfragen, finde ich ganz wichtig. Wir haben vorhin auch ganz kurz darüber gesprochen. Da habe ich dich gefragt, kannst du denn gut für dich verhandeln? Ja. Ne? Und da hast du ja direkt gesagt, so, Naja, eher weniger. Lass uns einmal kurz darüber sprechen, weil auch das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große gesellschaftliche Problematik, dass wir Frauen uns voll oft unter Wert verkaufen und dass wir halt einfach denken, ja, also da kann ich jetzt nicht so viel Geld für aufrufen und die Männer hauen einfach raus und sagen, hey, ich bin der Held, ich nehme jetzt hier die 100.000 Euro für. Können wir einmal ganz kurz darauf eingehen?
Genau, weil ich habe natürlich auch irgendwie das Glück, dass ich auf der einen Seite ein Management habe bei Social Media oder auch Angestellte, die manchmal für mich verhandeln in gewissen Situationen. Aber was ich da auch auf der einen Seite den Leuten immer mitgeben würde, bei so Verhandlungen, wenn man jetzt wirklich eine große Gehaltsverhandlung hat, lohnt es sich auf der einen Seite, sich immer gut vorzubereiten. Das ist, glaube ich, auch manchmal was, ne? Dann schiebt man das wieder auf und denkt so, ah nee, ich mache das dann spontan. Und dann weiß man natürlich nicht, dass das, weiß man, dass das auch nicht gut funktionieren kann. Und ich glaube, sich da immer, es gibt ja auch verschiedene Bücher auch dazu, sich da nochmal wirklich so mit zu befassen und auch mal da zu schauen, was ist denn so der Wert, was verdienen denn andere, auch mal zu gucken, vielleicht bei der Konkurrenz, was würde ich denn da bekommen? Und was ich auch ganz wichtig finde, gerade beim Verhandeln, man kann ja auch manchmal so ein bisschen kreativ werden. Also kommt ja immer darauf an, was man will. Man muss ja nicht immer nur mehr Gehalt verhandeln, sondern man kann ja auch manchmal sagen, okay, aber dafür, vielleicht selbst auch bei uns, featuret ihr mich hier und da, wenn ich da einfach so hinkomme. Oder ich möchte dafür einen Firmenwagen oder Kinderbetreuung oder will dafür Anteile haben, wenn das jetzt um ein Start-up geht. Also manchmal muss man auch einfach so ein bisschen kreativ sein oder einfach smart sein, dass man dann auch merkt, dann ist es auch irgendwie nichts, was einem unangenehm sein muss, weil man auch seinen eigenen Wert ja dann kennt. Ne, wenn man weiß, okay, ich bringe dem Unternehmen vielleicht auch mit meiner Leistung diesen Wert, kann man ja auch manchmal, je nachdem in welchem Teil von einer Firma man arbeitet, nachrechnen und dann zu sagen, ja warte, und das ist mein Gehalt, da will ich aber vielleicht eine Provision oder da will ich eben nochmal ein extra, ein 13. Gehalt. Also ich glaube, man kann da wirklich, wenn man sich gut vorbereitet und seinen Wert kennt, das ist, glaube ich, das Wichtige, kann man da schon auch sehr, sehr viel noch vorankommen.
Und ich kann als Chefin von sehr vielen Frauen sagen, wirklich auch mutig zu sein und auch rauszugehen und zu fragen, weil ich kann immer noch Nein sagen oder ich kann verhandeln oder ich kann sagen, ja, aber erst dann. Also ich glaube, dieses einfach nur mutig sein. Ne? Das ist mal halt Frauen so schnell, so leicht gesagt. Yeah. Ich will mal sehr gerne vielen Frauen so ein bisschen Mut von mir abgeben, weil ich da halt einfach wirklich sehr viel Mut auch in die Wiege gelegt bekommen habe. Aber Mut kann man ja auch lernen. Und hast du vielleicht noch so einen Tipp für die Frauen, die richtig strugglen mit Gehaltsverhandlungen, so für sich selber einstehen? Weil ich habe auch ganz häufig schon darüber nachgedacht, dass man eigentlich meine Folge nur über Gehaltsverhandlungen und wie kann ich meinen Wert erkennen und für mich einstehen machen muss. Könntest du da jetzt gerade den Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie so einen Tipp geben, wer das schon ganz gut bespricht?
Also es gibt einen Account auf Instagram, die heißt Frau Verhandelt. Die macht ganz viel Content dazu. Und ich glaube, was mir auch mal eine gute Freundin so als Ratschlag gegeben hat, das fand ich auch nochmal ganz wichtig, weil dieses It's just business. Also manchmal denkt man immer, wenn jetzt jemand auch in der Gehaltsverhandlung Nein sagt, dann ist es sowas persönlich gegen einen. Aber nein, it's just business. Und im Business muss man auch nicht immer gemocht werden. Oder das ist auch nicht persönlich, wenn dann jemand vielleicht sagt, nee, du hast jetzt zu hoch gepokert. Aber lieber hat man vielleicht auch mal höher angesetzt, ne, als man war wieder zu zaghaft. Und ich glaube, es ist was, man lernt das so mit den Jahren. Ich habe, wie gesagt, auch manchmal echt so dumme Sachen einfach quasi gemacht, wo ich mich dann im Nachhinein so geärgert habe. Ne? Gerade, ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich auch, dann kriegt man irgendwie hier ein persönliches Intro und man ist schon wieder gefühlt in so einer Falle, wo man denkt, warte mal, das ist jetzt ein großes Unternehmen, was will, dass ich da spreche, aber das ist jetzt, das kam jetzt über einen Bekannten. Wie gehe ich da irgendwie ran, ohne arrogant zu wirken? Und ich glaube, diese Dinge muss man auch erstmal so ablegen und sagen, warte mal, entweder habe ich da so eine feste Strategie auch oder ich nehme mir auch mal Zeit, ne, weil ich bin dann auch manchmal, man macht das zu schnell und dann macht man halt irgendwie Fehler. Aber ich glaube, da sich gut Gedanken erstmal zu machen, wie man wirklich davor gehen will, das ist halt super wichtig. Oder ich weiß nicht, ob du, hast du irgendwelche Tipps? Wie machst du das, wenn du jetzt irgendwo angefragt wirst für einen Vortrag zum Beispiel?
Also ich fand deinen Tipp vorhin erstmal super, dass man auch andere Leute hat, die für einen verhandeln. Also ich glaube, das möchte ich auch nochmal hier an dieser Stelle ganz klar betonen, dass ich schon immer in der ganzen, meiner ganzen Laufbahn, meiner Karriere immer Agentinnen, immer Manager, Assistentinnen oder sowas hatte, weil ich meistens reingegeben habe, was ich wollte. Ja. Aber ich möchte im Endeffekt nicht der Buhmann sein, wenn es dann zu einer harten Verhandlung kommt. Ich bin die Künstlerin in dem Moment oder der Creator oder die Influencerin oder whatsoever. Und jemand anders kann diesen Job übernehmen. Und ich glaube auch hier wieder der Punkt, ne, man muss nicht alles selber machen. Man darf sich Hilfe dazu holen. Und auch wenn diese Hilfe was kostet, ne, also das ist ja auch wieder ein Punkt, ne, das ist ein gutes Investment.
Genau, das ist ja auch dann wieder Mathematik. Also selbst wenn ich jetzt meinen Angestellten bezahle, der für mich verhandelt, was ich da einfach dann trotzdem mehr bekomme, ist dann vielleicht schon wieder das Gehalt.
Genau, ganz genau. Und das auch immer gut im Hinterkopf zu behalten, dass einfach eben auch diese anderen Menschen, die zum Beispiel dann auch etwas besser können als ich, wie zum Beispiel eine Managerin, wie jemand, der das dann auch vielleicht, weiß nicht, schon viele Jahre gemacht hat, also diese Verhandlungserfahrung hat, einfach weiß, was verdienen andere und so weiter, man oft viel, viel besser damit rausgeht. Und ich hatte auch mal die Situation, dass eine Agentin für mich sehr schlecht verhandelt hat, also wirklich sehr, sehr schlecht, wo ich dann auch hinterher gegangen bin und richtig gesagt habe, das ist unter meinem Wert. Und sie aber meinte so, du Miriam, ich kann für dich nicht mehr aufrufen, da habe ich ein schlechtes Gewissen. Und da habe ich richtig gemerkt, das ist ihr Problem gewesen. Ja. Und da habe ich einen ganz klaren Cut gemacht und habe gesagt, ich gehe zu jemand, der besser für mich verhandeln kann und das für mich rausholen kann. Und nur damit man sich das mal vorstellen kann, da ging es um einen wirklich großen Job am Jahresdeal. Da ging es um 30.000 Euro und ich bin gewechselt zu einem anderen Agenten und habe 120 bekommen. Boah, also nur damit man sich das auch mal vorstellen kann, was da dabei entstehen kann. Und da kann das ja schon sein, dass man halt wirklich sagt, okay, es geht um die Verhandlungen von irgendwas. Also sich da Hilfe zu holen, ist, glaube ich, ganz, ganz ratsam. Und auch einfach auch ganz klar zu sagen, okay, vielleicht brauche ich Hilfe. Auch hier wieder das Investment in Coachings, ne, sich selber weiterzuentwickeln, finde ich total wichtig. Weil ich war auch noch, ich war früher nicht die Unternehmerin, die ich heute bin, ja. Und das wirst du ja auch noch merken, ne? Man wird, je älter man wird immer selbstsicherer.
Total.
Man kann viel mehr für sich einstehen. Und ich fand das auch gestern zum Beispiel super spannend, dass ich einfach gemerkt habe, da waren wirklich Frauen, da war ich irgendwie, wenn ich da 25 gewesen wäre, wäre ich total ehrfürchtig gewesen und hätte mich gar nicht getraut, mit denen so krass in den Austausch zu gehen. Und dann gestern Abend habe ich so richtig gemerkt, boah, wie gut mir das Alter tut. Dass ich halt so merke, je älter ich werde, also dieses Gefühl von so, mir kann eigentlich niemand mal was, weil ich bin selber erfahren und ich habe selber krasse Learnings gemacht. Das würde ich manchmal so gerne meinem jüngeren Ich halt so zurücksenden und sagen so, alles gut, du darfst ruhig selbstsicher sein, ne? Du hast schon tolle Sachen erlebt und so. Aber natürlich kommt auch viel mit der Erfahrung, ne? Und mit dem Älterwerden.
Ja, und das finde ich aber auch das Schöne, ne? Man lernt halt jedes Mal auch dazu. Und was, glaube ich, ich auch immer ganz wichtig finde, dieses, ja, so seine Karriere, sich da auch mal Hilfe zu holen. Ich glaube, man kann ganz schnell heutzutage auch überfordert sein, gerade auch mit Social Media. Man sieht dann irgendwie Frauen, die das einfach erreicht haben, die, weiß ich nicht, von heute auf morgen erfolgreich wurden. Aber
was
manchmal,
ja meistens auch
genau,
gar nicht so ist.
Manchmal sieht es halt immer nur so aus. Aber sich da auch wirklich mal genau überlegen, wo will man denn wirklich hin? Und ich finde, schon sich so seine Ziele auch mal fest zu notieren, das ist schon für einen sehr guter Ansporn, damit man einfach auch weiß, da will ich hin, und man lernt dann schon Stück für Stück, wie man das erreicht. Es ist manchmal auch ein bisschen holprig, aber das finde ich für mich auch immer ganz, ganz wichtig.
Ja, jetzt haben wir vorhin einmal kurz darüber gesprochen, was wir an Ansatz tun können, um diese Gender Pay Gap quasi zu lösen. Also wir reden ja hier um 18% Gehaltsdifferenz von Mann zu Frau, von Frau zu Mann. Also ich finde, das ist wirklich enorm, und wir hatten ja vorhin schon auch gesagt, ne, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass wir halt auch anfangen müssen, da mehr drüber zu sprechen und so weiter. Fällt dir noch irgendwelche andere Sachen ein, wo du sagst, so, boah, das muss sich noch ändern, oder da können wir noch mehr dran arbeiten?
Also ich glaube, auf der einen Seite finde ich es immer noch ganz wichtig, dass man, wenn man, ich sehe das auch viel bei so anderen Bekannten oder Paaren eher, dass man wirklich so diese, auch die Männer so dazu erzieht, dass die auch nicht, also sich so eingeschüchtert sind von erfolgreichen Frauen, dass man da irgendwie auch Männer vielleicht auch mehr Awareness schafft, dass die auch ihre Partnerin eben unterstützen und nicht sagen, ja, das wäre doch cool, wenn du zu Hause bleibst, sondern irgendwie sagen, warte, ich kann ja vielleicht auch mal zu Hause bleiben. Das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, man sieht das echt noch immer sehr oft, auch gerade selbst beim Thema Finanzen auch, wenn ich da mal mit Doro oder mit anderen rede, wie viele sagen, ja, am Ende kauft halt doch wieder nur der Mann das Haus und die Frau hat eigentlich dann gar nichts. Also, dass man immer sagt, so der Mann kümmert sich um alles und dass man das wirklich da mal so ein Umdenken hat und dass die Frauen auch merken, gerade auf TikTok gibt es auch manchmal so ganz viele Gen-Zler, die sagen, ja, ich finde es eigentlich toll, wenn ich abhängig von meinem Partner bin und einfach so zu Hause bleiben kann. Ja, vielleicht ist es die ersten paar Jahre toll, aber sobald dann auch mal Probleme da sind, wie gesagt, man kann sich dann auch nicht einfach trennen, ne? Wenn man finanziell abhängig von jemandem ist und das müssen natürlich beide irgendwie sehen und man sollte da wirklich gucken, dass wir das schaffen, dass man irgendwie auch Partnerschaften oder auch Kindererziehung, dass man das irgendwie auf Augenhöhe und vielleicht auch noch gleichberechtigter führen kann. Und auch Frauen im Job, wie viele mir auch manchmal schreiben, dass sie, ja, weil sie in einem gebärfähigen Alter sind, dass sie dann irgendwie abgelehnt werden, dass sie dann eben nicht die Gehaltserhöhung bekommen.
So Wahnsinn.
Also wenn man die Möglichkeit hat, solche Jobs unbedingt dann was Neues suchen, weil das ist einfach nicht das richtige Arbeitsumfeld und das zeigt ja auch, wie unsicher teilweise dann die Geschäftsführung ist, ne? Wenn man Leute hat, die für das Unternehmen brennen, für dieses Thema, die finden da auch Lösungen.
Was mich ja so brennend interessiert, Diana, was ich total gerne noch einmal von dir hören würde. Du hast noch keine Kinder und du hast vorhin gesagt, naja, das ist wahrscheinlich anders, wenn man Kinder hat. Ich bin wirklich jetzt Chefin von sehr, sehr, sehr vielen Frauen in dem, wie du so schön sagst, gebärfreudigen Alter. Und ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, wie wäre das denn jetzt für mich, wenn jetzt plötzlich die halbe Company schwanger ist und wie handhabe ich das, ne? Und ich bin halt eben selbstständig seit der ersten Stunde. Ich war nie in Elternzeit. Ich habe das einfach immer durchgezogen, weil ich gesagt habe, ja, ich brauche eigentlich nicht. Ich nehme meine Kinder einfach mit zur Arbeit oder ich habe ein Au-pair immer dabei gehabt und so weiter. Es war natürlich für mich eine absolute Luxussituation. Das ist natürlich anders, wenn man jetzt festangestellt ist. Mich würde zum einen interessieren, wie hast du das selber geplant? Also wenn du Kinder hättest, wie würdest du es gerne selber handhaben? Und wie wäre denn deine Meinung dazu, wie ich mich als Chefin vielleicht da auch wirklich gut drauf vorbereiten kann? Oder wie glaubst du, kann man auch, weil mir das schon auch immer sehr, sehr wichtig ist, da auch so eine Role Model Funktion zu haben, dass ich einfach sage, hey, wir sind so ein organisch gewachsenes, gesundes Unternehmen und wir machen nur noch 35-Stunden-Verträge. Ne? Wir haben Kernarbeitszeiten, aber eigentlich kann jeder arbeiten, wie er will, im Homeoffice und so weiter. Wir haben insgesamt über 28 Kinder bei uns im Unternehmen und so weiter. Also es ist halt wirklich total toll, dass man sieht, es funktioniert ja. Also in ganz vielen unserer Meetings hopfen im Hintergrund voll viele Kinder hin und her. Jetzt aktuell sind sehr viele Kinder krank. Die Mamas arbeiten aus dem Homeoffice und ich vertraue meinem Team komplett, dass das super funktioniert und ich sehe ja auch, dass es funktioniert, ja. Aber was ist so deine Einstellung dazu, einmal zu dir selber, aber dann auch vielleicht als so einen kleinen Tipp?
Also ich glaube, so wie ihr das macht, das klingt schon echt total schön und gut, ne, dass man wirklich sagt, okay, vielleicht bei manchen Unternehmen ist natürlich auch immer eine Budgetfrage, aber wenn man die Frauen auch dabei irgendwie unterstützt, dass man sagt, okay, man kriegt dann vielleicht auch nochmal ein bisschen extra Kinderbetreuung oder so, dass das ein bisschen teilweise mitfinanziert wird, das kann man ja sogar auch als Arbeitgeber absetzen. Sowas ist natürlich super, dass man dann irgendwie den Leuten zeigt, okay, man wird geschätzt, aber ich glaube auch manchmal, was ich vielleicht auch wichtig finde zu sagen, wenn der Arbeitgeber viele herausragende Optionen einbietet, dann verlangt man natürlich aber auch von den Mitarbeitenden, dass die sich dann genauso auch vielleicht noch extra reinhängen. Ne? Also ich sehe das auch viel bei anderen, die dann wirklich so dem Team irgendwie Vitamin-C-Infusion bieten und das und hier. Aber dafür verlangt man vielleicht dann auch ein bisschen mehr als so der Durchschnitt. Und ich glaube, das sollte man vielleicht dann schon auch immer noch als so, ja, Gespür mitgeben, dass man sagt, okay, einem ist es wichtig, dass man eben Familie und Job unter einen Hut bekommt, aber vielleicht verlangt man dann auch mal diese flexiblen Arbeitszeiten, dass man sich dann doch mal am Wochenende hinsetzen muss oder so mal ein paar Stunden, wenn man das wirklich will. Also ich glaube, es ist irgendwie eine schwierige Balance, weil man will ja die Leute, ich kenne das ja auch viel von vielen, die mit mir arbeiten, man will den Leuten irgendwie viel geben und die irgendwie auch ein bisschen so verwöhnen und hier, du kriegst das geschenkt oder hier kannst du mitkommen oder wir machen eine coole Reise oder hier ein extra Jahresgehalt, Monatsgehalt, aber dann verlangt man halt auch manchmal mehr, zumindest ist es bei mir so.
Und findest du es okay, dann auch ein bisschen mehr zu verlangen?
Also ich finde das schon okay, wenn die Leute aber auch, sagen wir, wenn man das Gefühl hat, die sind jetzt damit nicht überfordert oder setzt sie unter Druck. Also ich glaube, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an.
Ja.
Und wenn man es dann auch irgendwie schafft, das eher so auf allen Ebenen so zu spüren, wenn man sagt, die Firma irgendwie, wie gesagt, wächst im Umsatz und es also man sieht die Leistung von allen, dass man es dann auch allen irgendwie ein Stückchen was zurückgibt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich finde, da gibt es auch einige Unternehmen, ich glaube zum Beispiel Beiersdorf macht das auch ganz gut, dass die wirklich dann sagen, wenn das Unternehmen gut wächst und eben auch man das sieht, dann kriegt nicht der Manager nur die den Bonus, sondern alle kriegen einen kleinen Bonus. Mhm. Das finde ich eben auch total schön, dass man da so eine Leistung hat. Aber es ist natürlich eine super individuelle Sache. Und ich glaube, bei mir persönlich habe ich mir so ein bisschen schon mal Gedanken gemacht, aber auch noch nicht so alles so durchdacht. Ich glaube, man ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen überfordert, wie das dann am Ende wirklich ist. Aber ich wüsste auch, dass ich, glaube ich, einen Partner hätte, der mich auch unterstützen würde, der auch mal sagen könnte, okay, er kann eben auch mal zu Hause bleiben. Und ne, du hast sowas auch angesprochen wie ein Au-pair. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das irgendwie auch für ein Kind toll sein kann, wenn es eben noch eine weitere Person hat, die auf das Kind irgendwie, die dem Kind auch irgendwie was beibringt. Mhm. Also da wäre ich jetzt auch nicht so abgeneigt, weil ich glaube, wenn man auch seinen Job liebt, man will da auch nicht, also oder ich will nicht sagen, man hat dann zu sehr zurückgesteckt irgendwie, aber es ist irgendwie wahrscheinlich auch schwer mit
nee,
so
aber ich
Mom-Gilt.
Also das ist genau richtig, wie du es sagst und das kann ich dir bestätigen jetzt nach dem zweiten Kind auch. Ich glaube halt, dass meine Kinder sehr deutlich spüren, dass ich meinen Job liebe und dass ich liebe zu arbeiten und dass ich voll darin aufgehe und dass das für mich etwas ist, wie für die ganz wichtig ist, dass sie spielen können, dass ich meinen Job machen kann und dass Noah zum Beispiel, der wird jetzt 8 und der ist, glaube ich, schon sehr stolz auf mich. Und ich finde das halt total cool, weil ich rede ganz, ganz viel mit ihm über Business. Und das ist total cool, weil ich das halt einfach so toll finde, dass er so, ja, da schon so ein bisschen in meine Welt mit reingeholt wird. Ne? Wir haben jetzt, er wollte unbedingt eine Nintendo Switch haben. Da habe ich gesagt, ja, dann musst du halt irgendwie Flohmarkt machen oder du kannst ja irgendwie einen Saftstand machen und so. Und dann hat er wirklich jeden Tag, Mama, machen wir jetzt einen Saftstand, Mama, machen wir jetzt einen Saftstand. Und dann haben wir halt wirklich zusammen diesen Saftstand gemacht. Dann habe ich ihm erklärt, was ein Investment ist. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, ich investiere jetzt in deine Firma. Du machst den Saftstand, ich gebe dir 10 Euro.
Ja.
Damit kannst du quasi das kaufen, was du brauchst. Du hast nur das Budget zur Verfügung. Und dann habe ich ihm das halt hinterher erklärt. Dann hat er das verkauft. Er hat tatsächlich in 45 Minuten 37 Euro Umsatz gemacht. Mit dem Saftstand, weil alle das sehr cool fanden, dass er das gemacht hat. Er hat so Ginger Shots gemacht.
Yeah.
Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, von den 37 Euro musst du mir jetzt aber erstmal die 10 Euro zurückgeben, weil das ist ja das Investment, was ich getätigt habe. Und eigentlich musst du auch noch Zinsen zahlen.
Yeah.
Und das ist halt so leicht verständlich für ihn gewesen und er hat so verstanden und jetzt haben wir ihm ein Depot angelegt und er hat jetzt gesagt, in welche ETFs er investieren möchte, was ihn interessiert, natürlich Disney.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und Apple. Und ne, so, das ist halt so, aber ich finde es mega cool, weil ich ihm dadurch halt total cool verständlich machen konnte, was es bedeutet. Und ich sage ihm auch immer so, Noah, weil wir gönnen uns schon auch Luxusurlaube. Das ist für mich zum Beispiel auch irgendwo sowas, womit ich mich auch so ein bisschen belohne und was ich total genieße, dass wir uns sowas leisten können. Und dann erkläre ich ihm das auch ganz genau, ne, dass ich ihm ganz genau sage, du Noah, das ist der Urlaub, den wir uns leisten können, weil ich halt eben auch viel arbeite und versuche natürlich schon eine Balance da reinzubringen. Ne?
Ja.
Und Ich finde das total gut und auch das Thema Au-pair, ne? Also auch nicht so ein schlechtes Gewissen immer zu haben, weil ich habe das Gefühl, dass meine Kinder dadurch total weltoffen sind.
Ja.
Die lernen verschiedene Kulturen kennen. Ne? Sie haben einfach so einen krassen Austausch mit anderen Menschen. Die kleben nicht an mir, sondern ich kann sie, egal wo wir sind, mit hinnehmen. Die gehen auf jeden Arm und sind halt einfach offen für Menschen.
Ja, ne? Das finde ich halt total schön, ne? Wenn man da auch wirklich das schafft, so einen lockeren Umgang irgendwie mitzuhaben.
Ja.
Weil ich habe da natürlich auch so ein bisschen Angst vor, dass man dann denkt, als Mom klammert man dann so. Aber ich glaube, das ist ja auch was, was man dann lernt. Und ich sehe das ja auch viel bei Freundinnen, die auch, die Sarah Emmerich war ja auch bei
dir
im Podcast.
Toll,
genau, so, die macht das auch. Die ist so irgendwie total entspannt. Und ich finde, das merkt man aber auch irgendwie bei ihrem Baby, bei Pippa, dass sie auch immer total entspannt ist.
Ja.
Also, und das ist irgendwie für mich dann auch total inspirierend und zeigt mir dann auch irgendwie, dass das geht. Und ich würde sagen, man, ich habe ja auch schon wirklich das Glück. Also, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Job, wo man schwanger werden kann, als so Social Media, wo man halt doch sehr, sehr viele Freiheiten irgendwie hat. Klar, man hat auch eine gewisse Verantwortung, aber da haben, glaube ich, die Leute auch nochmal eher Verständnis oder auch vielleicht Kunden und Marken, als wenn man jetzt natürlich fest angestellt ist. Aber da, ne, das hat man sich ja, wie gesagt, auch schon seit Jahren irgendwie erarbeitet.
Aber auch an dieser Stelle nur nochmal auch als Arbeitgeberin, ne, auch den Appell an alle, die zuhören und sagen, oh, ich bin jetzt genau in der Situation, ich liebe meinen Job, aber ich will auch so gerne schwanger werden. Also auch hier wieder, ne, mit den Chefs sprechen, mit der Chefin, mit dem Chef, egal wer es ist, mit dem Vorgesetzten, darüber sprechen. Weil ich glaube halt, dass den größten Fehler, den wir alle tun als Frauen, ist immer zu Angst zu haben.
Ja.
Und Angst zu haben, was passiert, wenn und wenn ich jetzt irgendwie das und das sage. Und also das versuche ich auch in unserem Unternehmen all unseren Mitarbeiterinnen immer zu sagen, ne, so sprecht mit uns offen und ehrlich, was geht ab, was wollt ihr? Viele wollen aber auch natürlich nicht zurückkommen. Also wir haben jetzt eine Mama, die hat gerade das vierte Kind bekommen und die ist jetzt 1,5 Jahre wieder raus. Die war gerade wieder zurück, ist wieder schwanger geworden und so weiter. Das ist natürlich auch für so eine Firma dann natürlich nicht ohne.
Genau, gerade wenn man auch immer noch, sagen wir, so ein Startup ist. Ich kenne das auch von anderen. Das sind natürlich auch, das muss man auch natürlich betrachten, ne, dass man das irgendwie auch finanziell stemmen muss. Ne?
Ja, genau. Aber ich hoffe natürlich, dass sich dann auch diese Frauen genau darüber Gedanken machen, was ist mit ihrer Rente, wie sind sie finanziell vorgesorgt.
Ja.
Weil das versuchen wir. Wir machen ja Finanzworkshops auch mit unseren Teams, ja, und sagen halt echt so, lasst diese Finanzen nicht an euren Männern hängen, sondern kümmert euch selber, ne, steht für euch selber ein, ne, macht euch darüber Gedanken, was passiert mit eurem Gehalt, ja, wie viel legt ihr beiseite und so weiter. Da ist auch noch ein bisschen Arbeit, steht da so ein bisschen vor uns, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Auch da jetzt in diesem, ich mache das jetzt nicht so tagtäglich auf Instagram, aber natürlich auch so in meiner Bubble.
Ja.
Und da hoffe ich, dass wir halt allen wirklich auch immer ganz viel mitgeben und jetzt auch vor allem mit dieser Glowcast-Folge auch nochmal inspiriert haben, ne? Sich mehr auszutauschen, sich mehr Gedanken zu machen. Und wenn man dir folgt, sieht man ja auch, es kann auch richtig viel Spaß machen.
Ja.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen. Diana macht einen ganz tollen Workshop zusammen mit Doro Metasch. Doro Metasch stellt immer die tollsten Immobilien vor. Es ist ganz gefährlich, ihrem Newsletter zu folgen. Und ihr macht am 16.03. ein gemeinsames Event. Da kann man sich, glaube ich, noch zu anmelden. Ist das
genau,
richtig?
Genau, also mal gucken. Vielleicht sind die Karten, das
jetzt
sind
auch weg.
Genau, sind nur noch 20 übrig.
Oh, okay,
vielleicht ist es dann auch schon ausverkauft. Aber generell, wenn ihr euch mit dem Thema Finanzen befasst, also ihr könnt auch auf meiner Website, wie gesagt, ich finde diesen kostenlosen Guide, den ich da mit meinem Team gemacht habe, echt immer ganz gut zum Anfang.
Auf deiner Website dianazulöwen.de oder
simpel. Und da findet man auch so ein paar Videos zum Beispiel dann noch von Finanzlos und so als Quellen angegeben, wenn man sich halt wirklich damit mal endlich befassen will. Und vielleicht nimmt man es mit, wenn man noch kein Depot bei einem Broker eröffnet hat, das jetzt wirklich mal anzugehen. Es dauert meistens nur 5 Minuten
dann anfangen. Hast du auch nicht irgendwo was in den Highlights bei dir drin oder sowas?
Doch, da habe ich auch einen Link. Ich kann dir das auch mal schicken, wo man das direkt machen kann.
Wir packen noch was in die Shownotes rein, dass ihr noch mal ein bisschen Informationen dazu bekommt. Also das ist hier noch mal ein richtig fester Tritt in den Arsch, ihr Lieben.
Ja.
Wer noch nicht gestartet hat, jetzt zu starten. Haben wir irgendwas vergessen, liebe Diana?
Ich glaube fällt dir irgendwas nicht. Ein? Also ich könnte eigentlich auch echt noch eine Stunde weiter quatschen, weil
wollen wir ganz kurz noch den Business Creator Summit ansprechen?
Also
oder?
Das stimmt, da bist du ja nämlich auch.
Da bin ich auch dabei,
ja,
genau.
Und du bist ja auch mit Caro von No Cosmetics und Judith Williams bei einem Panel. Also da freue ich mich auch total drauf. Ich finde es da übrigens auch cool.
Du musst einmal ganz kurz sagen, was es ist.
Genau, also ja, der Business Creator Summit, da geht es viel um das Thema Personal Branding, was wir beide ja auch schon regelmäßig machen. Und ich finde das so wichtig, also ne, wir haben ja jetzt auch viel übers Netzwerken gesprochen und man kann sich ja nicht nur bei Events vernetzen, sondern auch digital. Und wir erklären auf einem Event, wie man sich auch digital sichtbar machen kann, dass man vielleicht dann auch leichter einen neuen Job findet, dass man seine eigene Marke, sein eigenes Unternehmen voranbringen kann, weil sagen wir bei dir, deine Firma wäre jetzt ohne dein Gesicht wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich.
Nee, absolut. Deswegen ist es wirklich ein ganz, ganz tolles Event. Ich war letztes Jahr schon da und ich fand es richtig cool. Es sind ganz, ganz tolle Panel-Talks, ganz viel Inspiration. Also der Business Creator Summit, da könnt ihr schauen. Gibt es dazu eine Website auch? Oder
da gibt es auch eine Website, genau. Die packen wir auch am besten nochmal
in die Shownotes.
In die Shownotes.
Also ganz viel Information. Tausend Dank, liebe Diana. Es war ein ganz tolles, inspirierendes Gespräch.
Dankeschön.
Ich hoffe, diese Folge hat euch inspiriert und dass euch der Tag vielleicht auch nochmal zum Nachdenken angeregt hat, wie es um eure eigenen Finanzen steht. Vielleicht könnt ihr ja auch die ein oder andere Person nochmal dazu inspirieren, sich Gedanken zu machen. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man wirklich in eine Altersarmut abrutscht. Und dafür können wir jetzt sorgen, dass das nicht passiert. Und dabei können wir uns auch gegenseitig unterstützen, indem wir offen und ehrlich über Finanzen sprechen und nicht immer wieder dieses Thema als so ein schreckliches Tabuthema zu nehmen, sondern wirklich zu sagen, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, um glücklich zu sein, dass hier offen und ehrlich, transparent gesprochen wird. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bleibe dran. Ich werde nicht müde, immer wieder dieses Thema Finanzen aufzumachen, auch wenn es für die ein oder andere nicht das Lieblingsthema ist. Aber es ist so wahnsinnig wichtig. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis nächste Woche, ihr Lieben.